99% dieser Spaziergänger, die haben sich absolut korrekt und vorbildlich verhalten. Sie sind auf den Wegen geblieben, sie waren leise, sie hatten keine Hunde dabei und sie waren kaum wahrzunehmen. Ne? Und dem Ganzen gegenüber stehen jetzt mindestens 3 Jäger, die mit Hund Tag und Nacht auch abseits der Wege einen Wolf gejagt haben. Da wurde definitiv mehr Unruhe verbreitet als ja durch da, keine Ahnung, eine Handvoll Spaziergänger am Abend.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Seewald.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ist Freitag, der 13. März 2026. Und der Wolf von der Hornisgrinde ist zum 4. Mal Thema im Wolfspodcast. Ich habe mir Gäste eingeladen, selbstverständlich. Und wir starten erstmal gleich mit Alex aus Bühlertal im Nordschwarzwald. Hallo, lieber Alex, und herzlich willkommen.
Hi.
Und mit von der Partie heute auch wieder Max von der Taskforce Artenschutz.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir starten gleich mal durch, denn diese Woche war ereignisreich für den Wolf von der Hornisgrinde und natürlich auch für alle Menschen drumherum und die damit beteiligt waren oder daran beteiligt waren, diesem Wolf das Leben zu retten. Nach Wochen des Hoffens und Bangens kam am letzten Dienstag, das war der 10. März, die Nachricht, Der Wolf von der Hornisgrinde wurde nicht getötet und der Zeitraum, in dem das möglich war, war abgelaufen. Das Umweltministerium in Stuttgart ließ mitteilen, dass die Abschussverfügung nicht verlängert wird. Doch was bleibt nach diesen bewegten Tagen und Wochen im Schwarzwald? Das wollen wir uns heute fragen. Und vor allen Dingen, was kommt jetzt? Alex, wenn du dich zurückerinnerst, ist ja nur ein paar Tage her. Wo hat dich diese Nachricht erreicht?
Ich war hier zu Hause tatsächlich, als ich erfahren habe, dass sie nicht verlängert wird. Es war so kurz vor 3. Ich war einerseits total erleichtert und andererseits, ja, war die Anspannung trotzdem nicht so weg, wie ich es erwartet hätte. Also ich habe so diese Vorstellung gehabt, wenn es tatsächlich nicht verlängert wird, dann fällt alles von mir ab und dann wird endlich, also habe ich endlich dieses Gefühl, alles wird gut. Und das war tatsächlich irgendwie nicht so. Also ich hatte sofort so diese Sorge im Kopf, wie geht's weiter? Mhm. Hab dann die Pressemitteilung gelesen vom Umweltministerium und dann ja war ich einfach sofort wieder in dieser Anspannung irgendwie drin.
Weil die Sorge bleibt ja irgendwie, ne?
Ja, genau. Also
wie ist denn die Stimmung so allgemein bei dir jetzt in der Region? Da sind ja viele Menschen betroffen und involviert.
Ja, sehr viele. Also prinzipiell ist schon so, dass natürlich diese große Anspannung bei den meisten weg ist und abgefallen ist, aber dass trotzdem ja so ein Restsorge einfach bleibt. Viele machen sich Gedanken wegen illegalen Abschüssen oder auch Gedanken in die Richtung, wie geht's jetzt weiter? Stehen wir in der nächsten Ranzzeit wieder so da? Wie läuft das jetzt hier ab in Baden-Württemberg, wenn der Wolf ins Jagdrecht kommt? Ich glaube, das können viele noch nicht so richtig einschätzen, was dann tatsächlich auf uns zukommt. Und das haben die Menschen halt einfach im Hinterkopf.
Ja, klar. Max, du warst ja in der Woche vor Auslaufen dieser Abschussgenehmigung, warst du noch ein zweites Mal vor Ort. Mit welchem Ziel? Was war da deine Rolle?
Ja, zunächst ging es mir persönlich darum, die Leute vor Ort und vor allen Dingen halt auch das Team, was ich da jetzt gut aufbauen konnte, zu unterstützen. Halt, ja, unser Ansatz ist ja der operative Artenschutz und das hatte ich versucht, da einfließen zu lassen. Hinzu kam dann halt noch das persönliche Kennenlernen unzähliger Gesprächspartner. Also ich habe ja im Vorfeld viele, viele Telefonate geführt, hatte E-Mail-Kontakt. Wir haben neue Vereinsmitglieder bekommen, eben auch aus der Region. Und auch das war halt ein Ziel von mir, halt dieses Networking vor Ort, dass man halt nicht nur einen Namen hat oder eine E-Mail-Adresse, sondern auch ein Gesicht dazu. Und natürlich als weiteres Ziel würde ich mal sagen, so ein kleiner investigativer Ansatz. Also es stand ja im Raum, dass da so ein Kadaver platziert wurde. Dann stand im Raum, dass da so ein Typ umherirrt mit Wolfshunden und so weiter und so fort. Also es gab eine Menge, noch rauszufinden.
Deine Rolle war ja ganz besonders wichtig, weil du hast so ein bisschen unterm Radar gearbeitet. Du hast dich gar nicht so in den Vordergrund gespielt, sondern du hast so ein bisschen hinter den Kulissen, so hat es sich angefühlt für mich, die Strippen gezogen und hast auch so ein bisschen mit den Menschen Kontakt gesucht, die da eben halt auch aktiv waren. Das war ja insofern wichtig, als dass da eben halt auch so ein bisschen in einem gewissen Rahmen ablaufen sollte. Das war zumindest, glaube ich, dein Anspruch, ne?
Genau, also meine primäre Rolle hatte ich eher so als Koordinator und Motivator gesehen, zum einen halt die Leute motiviert zu halten, weil es ging einfach ja über viele, viele Wochen und das bei Tag und Nacht und bei unschönsten Witterungsbedingungen. Und dann aber halt auch die Leute, mit denen ich gearbeitet habe oder die halt mit mir arbeiten wollten, auch so zu coachen, dass sie halt ja kein Mist bauen, dass das alles sauber abläuft und dass alle heil aus der Sache rauskommen.
Und möglichst effektiv vor allen Dingen auch. Alex, richtig. Die Medien haben immer wieder vom zivilen Widerstand im Schwarzwald berichtet. Das ging ja wirklich fast durch alle Medien in ganz Deutschland und wie wir jetzt ja auch wissen, darüber hinaus. Wie haben wir uns das denn vorzustellen? Was lief da hinter den Kulissen in den letzten Tagen und Wochen?
Also da kann der Max ja auch gleich nochmal was dazu sagen. Es gab tatsächlich einfach keinen zivilen Widerstand. Ich finde, das impliziert so ein bisschen dieses, da haben sich Menschen an Bäume gekettet und das Wild aufgescheucht und sind durch den Wald gerannt, ohne Plan und ohne Ziel. Und das, also es entspricht in keinster Weise dem, was hier los war. Also es gab Spaziergänge. Ja, und darauf hat sich das eigentlich im Großen und Ganzen hier beschränkt. Und diese Spaziergänge hatten auch ihre Berechtigung, finde ich. Mhm. Die haben dazu beigetragen, das kann man ja wirklich ganz klar sagen, dass eben der Wolf jetzt auch wieder scheuer wurde, denke ich zumindest, dass das mit einer Rolle gespielt hat. Und zwar eben nicht jetzt durch Störung oder nicht regelkonformes Verhalten, sondern einfach durch die Präsenz der Menschen, ja. Und nichts anderes ist hier tatsächlich passiert. Es gibt klar immer ein, zwei Menschen, die vielleicht sich nicht einfangen lassen. Und es gab auch mal zwei, drei zerstörte Kameras oder eine Kamera, wo eben nicht zerstört wurde, aber ein Zweig davor gehängt wurde. Aber ich glaube, das waren wirklich Einzelpersonen und es gab weder also überfüllte Parkplätze noch Menschenansammlungen, noch wurde irgendwie wild gestört, in den Wald geleuchtet. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das Rotwild jetzt über die Straßen galoppiert und der Wolf bald nichts mehr zu fressen hat und so. Also das ist eine völlig verzerrte Sicht auf die Dinge und entspricht in keinster Weise den Tatsachen. Und das wird jeder bestätigen, der einmal oben war.
Genau, das haben halt Leute verfasst, die halt noch nie einen Fuß in den Wald gesetzt haben. Also so würde ich das mal sehen. Das lief ja wirklich äußerst gesittet ab. Also ich habe ja auch in der Vergangenheit immer wieder erzählt. Ich habe das so auch noch nie erlebt. Wir hatten ja, wo wir die Taskforce damals gegründet hatten, da hatten wir ja auf Schlag sehr, sehr viele Menschen an Bord, die sich dann nach und nach so ein bisschen als sehr radikal herauskristallisiert haben, die wir dann auch wirklich sehr schnell dann von uns gestoßen haben. Und das war hier eigentlich zu keiner Zeit gegeben. Also das waren wirklich zu 99% vernünftige Menschen, die ja einfach diese Ungerechtigkeit, die da im Raum stand, bekämpfen wollten. Mhm. Und nichts anderes ist da passiert.
Aber wie liefen denn diese Spaziergänge ab? Ich meine, steht diese Störung im Raum? Da soll es ja auch Bußgelder geben. Kennt ihr jemanden, der schon Bescheid bekommen hat eigentlich, by the way?
Nein.
Alex?
Nein, und ich weiß auch, dass auf Nachfrage hin wohl diese Nachricht mit Bußgeldern wieder gelöscht wurde.
Okay.
Und deshalb weiß ich nicht, ob das tatsächlich einfach nur eine Ente war, die irgendwie von der Presse aufgegriffen wurde, oder ob das tatsächlich ja der Wahrheit entspricht, weil ich wirklich nicht davon ausgehe. Also vielleicht gab es ein oder zwei Menschen, die zu sehen waren auf diesen Monitoring, auf den Kameras, wie sie die abhängen oder auf diese, Max, wie viele Kameras waren es? Zwei?
Also ich glaube, 3-4 Kameras waren abgehängt. Teilweise wurde ja auch ab und an mal, so wie ich es gehört habe, eine Antenne entfernt. Aber da muss ich halt dazu sagen, die Leute, die mit mir zusammen gearbeitet haben oder die sich haben koordinieren lassen, da kann ich meine Hand für ins Feuer legen, da ist nichts passiert. Wir haben wirklich tolle, tolle Menschen gehabt. Ich erinnere an die Anja, die hat sich hingesetzt und hat Wanderrouten quasi rausgesucht, weil sie kennt das Gebiet wie kein anderer. Das komplette Gebiet und hat dann geguckt, okay, wie können wir sinnvoll die Spaziergänger so koordinieren, dass permanent alles abgedeckt ist, jeder Weg und jede Region, dass nicht alle auf dem gleichen Pfad langlaufen, sondern dass es eben ein bisschen verteilt ist, um ja auch möglichst wenig die Tiere zu stören. Mhm. Und da hat die sich hingesetzt und hat innerhalb von 2 Stunden da 10 Laufrouten erstellt, von kurz bis lang, von 1 Stunde bis 3 Stunden. Das war mega beeindruckend.
Also Wanderrouten, die sowieso genutzt werden. Also genau. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt Menschen in den Wald gestürmt sind, dort Menschenketten gemacht haben, sondern ihr seid auf den Wegen geblieben und habt euch einfach auf diesen Wegen breit verteilt, bewegt.
Zu 100%.
Ja. Genau.
Okay.
Ja. Genau, und das waren auch keine Menschenmassen, die sich da durchgewälzt haben, sondern das waren im Prinzip 2er Gruppen oder viele sind tatsächlich auch alleine gelaufen und auf den Wegen, nur in Gebieten, die nicht gesperrt waren, wenn jemand abends oder nachts gelaufen ist mit Taschenlampe auf dem Weg und nicht irgendwie mit der Taschenlampe den Wald abgeleuchtet und irgendwelche Tiere gestört, sondern das lief, wie der Max gesagt hat, echt total gesittet ab. Und wenn es da jetzt irgendwelche Anzeigen gibt oder gab, dann betreffen die, wenn überhaupt, diese 3, 4 Kameras.
Mhm, okay.
Und bei uns gab es das definitiv nicht. Also da lege ich auch meine Hand dafür ins Feuer.
Und das Ganze im Schichtsystem, oder wie habe ich mir das vorzustellen? Habt ihr da wirklich so Schichten gemacht im 3-Schichtsystem oder wie lief das?
Na, es ging darum, so die Stoßzeiten abzupassen. Also man weiß ja, okay, also ein Wolf ist ja auch nicht nur, also auch nicht 24 Stunden am Tag unterwegs, sondern in der Regel liegt er irgendwo tagsüber im Gebüsch und döst, ne? Also es ist logisch. Und die Hauptzeit des Wolfes kannten wir ja aufgrund der Gespräche, die wir so im Vorfeld geführt hatten, ne, wo dann die Leute gesagt haben, ja, man kann teilweise die Uhr nach ihm stellen, dann, keine Ahnung, 9:30 ist er da und um 8 morgens ist er da. Und da wussten wir, okay, also es geht halt wirklich so um die Dämmerungszeiten, früher Abend. Und das war so die Kernzeit, die wir uns da ausgesucht hatten. Natürlich waren aber trotzdem ja in den frühen Morgenstunden die Leute unterwegs, aber halt auch wirklich bis in die Nacht hinein.
Wie hat sich denn der Wolf euch gezeigt? Wie war der drauf? Habt ihr den gesehen in der Entfernung oder kam der auf euch zu?
Ich habe ihn nie gesehen. Also.
Okay, und du, Alex?
Ich habe ihn auch noch nie gesehen.
Du hast ihn noch nie gesehen. Das ist nach wie vor der Fall, dass du ihn noch nicht gesehen hast.
Das ist nach wie vor der Fall tatsächlich. Also ich habe ihn. Wir haben 3 Sichtungen in der ganzen Zeit gehabt von Leuten, Läufern. Und die habe ich auch dokumentiert. Die wurden auch weitergegeben an die FVA, an den Nationalpark, ans Umweltministerium. Das waren genau 3 Sichtungen und die liefen alle sehr unaufgeregt ab. Also der Wolf war 3-mal zu sehen in relativ großem Abstand. Er hat entweder den Weg gequert oder er wurde gesehen, wie er über den Skihang läuft. Also das war alles relativ unspektakulär und nicht zu vergleichen mit den Sichtungen, die man vor dieser Zeit hatte. Und ich weiß nicht, ob wir es letztes Mal angesprochen hatten. Wir haben ja auch gesagt, dass auch bei der FVA tatsächlich im kompletten Februar nur eine einzige Sichtung dokumentiert wurde von
aber ihr habt die Sichtung
offizieller
wirklich,
Seite
ihr habt die gemeldet. Ihr habt jetzt nicht da irgendwie gesagt, nee, das melden wir denen nicht, sondern ihr seid so fair gewesen, dass ihr diese Sichtungen, die da waren, dass ihr die auch noch gemeldet habt.
Also genau, ich habe die notiert und habe die schriftlich mit einem entsprechenden Schreiben und der Bitte um Einordnung habe ich die weitergegeben an die entsprechenden Stellen.
Ich höre jetzt schon die Verschwörungstheoretiker. Nein, wir haben natürlich keine Standorte mitgeteilt.
Nein, keine Standorte, natürlich nicht.
Okay.
So schlau.
Das ist ganz wichtig. So, und während ihr da wart im Wald, das gehört ja nun auch dazu, da lief ja eine Jagd, waren Teams oder war ein Team aus 3 Menschen und Hunden gut verteilt womöglich da unterwegs und hat den Wolf gesucht, um ihn zu erschießen. Das passierte ja alles parallel. Hattet ihr da nie irgendwie ein ungutes oder ein mulmiges Gefühl im Bauch, dass er da irgendwie mal reingeraten könnte in irgendwas, was ihr nicht mehr kontrollieren könnt?
Also wir hatten da einmal eine Situation, das war ein Tag im Februar, da war Nebel und da wurden uns Schüsse gemeldet. Und das habe ich dann auch gleich über Social Media verbreitet, so nach dem Motto, Leute, gebt euch jetzt bitte zu erkennen, seid etwas lauter als sonst, weil ja Schüsse im Nebel finde ich ein bisschen sehr grenzwertig. Von daher, ja, das war so die eine Situation, an die ich mich jetzt erinnere, die bei mir ein bisschen für Bauchschmerzen gesorgt hat, weil ich es einfach unverantwortlich finde, wenn da wirklich bei so schlechten Sichtverhältnissen gejagt wird.
Aber ganz kurz, also da sind Schüsse gefallen im Zusammenhang mit dem Wolf.
Das wissen wir nicht.
Okay, aber wir halten mal fest, also es wurde den Menschen dort, die sich dort auf den Wanderwegen versammelt haben, vorgeworfen, dass sie das Wild stören. Parallel lief aber eine Jagd, die lief nicht auf den Wegen ab. Da waren Jäger unterwegs, soweit ich weiß, mit Hunden. Das war ja auch der Auftrag, das haben wir jetzt auch gar nicht zu bewerten. Ich möchte es nur einmal festgestellt haben, wenn wir über Stören reden. Das galt ja dem Wolf, aber davon waren natürlich auch alle anderen Wildtiere in diesem Moment betroffen. Das muss man ja auch mit aller Deutlichkeit mal sagen. Ne? Mhm. Bei euch wurde das ein bisschen strenger bewertet. Das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Ja.
Ich muss dazu sagen, also diese Kommentare, die habe ich natürlich auch verfolgt und gelesen und die wurden mir auch zigfach geschickt. Und da sage ich ganz einfach, Leute, bitte Ball flach halten. Es ist ja wirklich so, 99% dieser Spaziergänger, die haben sich absolut korrekt und vorbildlich verhalten. Sie sind auf den Wegen geblieben, sie waren leise, sie hatten keine Hunde dabei und sie waren kaum wahrzunehmen. Das hat selbst der Nationalpark ja gesagt. Ne? Wir haben uns dann abends mal mit dem Nationalpark getroffen und er war erstaunt. Sie dachten jetzt, okay, hier ist viel Trubel. Nein, ist es eben nicht. Ne? Und dem Ganzen gegenüber stehen jetzt mindestens 3 Jäger, die mit Hund Tag und Nacht auch abseits der Wege einen Wolf gejagt haben. Da wurde definitiv mehr Unruhe verbreitet als ja durch da, keine Ahnung, eine Handvoll Spaziergänger am Abend.
Alex, weißt du, wo die Schüsse herkamen? Hast du da mal recherchiert? Hast du da irgendwelche Erkenntnisse?
Nee, das haben wir tatsächlich nie rausbekommen, wo die Schüsse herkamen.
Okay. Und die Jäger gesehen, habe ich ja letztes Mal dich schon gefragt. Ihr habt nie eine Person da gesehen im Auftrag des Umweltministeriums.
Es gab zahlreiche Hinweise, sage ich jetzt mal, aber nichts, was wirklich am Ende definitiv sicher war. Also wir haben Drohnen gesehen, ja. Wir haben Hundebellen gehört, ja. Wir haben Schüsse gehört, nicht nur das eine Mal, sondern öfter. Wir haben auch verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen, aber im Endeffekt war es nie so, dass wir jetzt sicher sagen konnten oder können, das waren definitiv oder war definitiv jemand von dem Einsatzkommando oder von dem Entnahmeteam. Deshalb, ja, bin ich da sehr vorsichtig mit einer Äußerung. Also Hinweise gab es viele, aber nichts, was wirklich jetzt am Ende irgendwie verifiziert wurde.
Okay, das war jetzt der operative Teil der Aktion. Da ging ja über viele Wochen, Tag und Nacht. Aber ganz, ganz viel ist ja auch hinter den Kulissen passiert auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der, ich sag mal, auf der politischen, auf der diplomatischen Ebene. Alex, was hast du im Hintergrund während dieser ganzen Zeit alles bewegt?
Ja, also ich habe versucht, die ganze Sache sachlich fundiert aufzuarbeiten, Lösungen anzubieten, ohne eben zu verurteilen. Ich habe versucht, alle Seiten irgendwie zu sehen und zu verstehen. Ich habe unheimlich viel recherchiert, mit Menschen gesprochen, mich informiert und dann eben versucht, diese Gespräche zu nutzen, indem ich Lösungen ausgearbeitet habe, diese Lösungen verschriftlicht habe und dann eben über Kontakte, über, ja, über die sachliche Diskussion der ganzen Sache in Kontakt zu kommen mit Menschen und über diese Kontakte dann diese Lösungen an die richtigen Stellen zu bringen. Mhm. Also dass die im Prinzip auch da ankommen können, wo sie gehört werden. Ich habe natürlich auch unzählige E-Mails geschrieben, aber da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wer bekommt es auf den Schreibtisch? Wird es dann auch weitergereicht? Wird es gesehen? Denkt man überhaupt ernsthaft darüber nach? Liest man das? Und deshalb habe ich halt also sowohl diesen Weg beschritten, als auch eben versucht über Kontakte in die Politik. Ich bin auf irgendwelche, keine Ahnung, Veranstaltungen von lokalen Politikern hier in der Nähe gegangen und habe halt einfach versucht, über direkten Kontakt Einfluss zu nehmen und diese Sachen zu positionieren.
Und all das, weil du felsenfest davon überzeugt warst, dass dieser Wolf nicht abgeschossen werden darf. Warum?
Ich empfand das als derart ungerecht. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto ungerechter empfand ich es, weil einfach nicht alle milderen Mittel ausgeschöpft wurden. Es hat mich auch maßlos geärgert, dass in der Presse immer wieder darüber gesprochen wurde, dass sämtliche Besänderungs- und Vergrämungsversuche gescheitert sind. Und das wurde immer so über einen Kamm geschert. Und man muss aber ganz klar nochmal sagen, dass es eine Vergrämung halt nie gab, weil er nie nah genug kam. Und das ist einfach dieser Zwischenschritt, der mir und vielen Menschen hier fehlt, dass man eben nicht gesagt hat, okay, jetzt probiert man es nochmal nur mit einer Vergrämung, wenn die Besenderung nicht klappt. Und ich finde, diese Chance muss er bekommen, dass er einmal erfahren darf, hey, der Mensch möchte dich gerne auf Abstand haben. Und wenn er das dann diese Chance nicht nutzt, dann haben wir ganz andere Voraussetzungen. Aber so ist diese Entnahme halt also für mich und für viele andere nicht gerechtfertigt.
Da sind ja noch ein paar andere Faktoren hinzugekommen, warum du fandest, dass diese Entnahme nicht nötig oder auch gar nicht gerechtfertigt ist, nämlich weil dieser Wolf ja auch ein zwar auffälliges, aber überhaupt nicht aggressives Verhalten gezeigt hat, plus spielt sich die ganze Geschichte ja nicht in irgendeiner Ortsrandlage ab. In Teilen nur, aber in großen Teil spielt sich diese Geschichte im Nationalpark Schwarzwald ab, in einem Gebiet, wo zwar Menschen sind, aber diese Menschen bewusst die Natur aufsuchen und nicht umgekehrt, dass der Wolf jetzt in die menschlichen Siedlungen reingeht. So war der ja, glaube ich, nie aufgefallen, ne, der Wolf.
Ja, ich glaube, es ist total wichtig hier zu sagen, dass das eben eine Kann-Entscheidung war und keine Muss-Entscheidung. Dieser Wolf hat Menschen nie bedrängt. Er hat Distanzen unterschritten, ja, aber er war niemals aggressiv. Er war weder Menschen noch Hunden gegenüber aggressiv. Er ist nicht durch irgendwelche Siedlungen gestreift und hat Menschen bedroht. Und wir haben da oben natürlich ein Tourismusgebiet. Es sind Leute unterwegs. Es gab in der Ranzzeit diese Sichtungen gehäuft. Und ich denke, das liegt wirklich vor allem an den Hunden. Und auch das ist aber ein Punkt, der einfach, denke ich, managebar und handelbar ist, weil wir bisher da viel zu wenig, also die ganze Bevölkerung und auch die Touristen viel zu wenig an die Hand genommen wurden. Es geht einfach auch irgendwie darum, dass man halt sagt, man muss ein bewusstes Verhalten, man muss die Menschen abholen und man muss das, was versäumt wurde, besser machen und das darf man nicht dem Wolf anlasten. Also es gab, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen in der ersten Folge, es gab Schilder, auf denen stand, Hunde sollten an der Leine geführt werden. Die Schilder waren nicht eindeutig genug, es gab keine Piktogramme und so weiter und so fort und es ist einfach einiges nicht optimal gelaufen, sage ich jetzt mal. Und jetzt sind aber alle, die Behörden, die Menschen hier vor Ort, einfach sensibel dafür. Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Sie sind bereit, eben, wie ich gesagt hatte, dass das versäumt wurde, besser zu machen. Und deshalb finde ich, muss man diese Stellschrauben kann man alle noch drehen. Und deshalb muss der Wolf einfach eine Chance bekommen, weil das alles Dinge sind, die jetzt erst Beachtung finden.
Also das ist ja nun der Fall, zum Glück. Dieser Wolf bekommt nun eine zweite Chance. Und ich glaube auch ganz sicher, dass das auch euer Verdienst mit ist, muss man ganz deutlich an dieser Stelle mehr sagen. Aber dieser Weg dahin war ja doch ein langer, ne? Das waren endlos lange Wochen. Und auf diesem ganzen Weg dahin, hattest du das Gefühl, dass du ernst genommen wurdest? Ich meine, du hast da wirklich ja auch bei den Politikern geklingelt. Du hast alles Mögliche gemacht und Kontakt gesucht. Du hast mit Wissenschaftlern, du hast einfach Wissenschaftler angerufen und so weiter. Wurdest du ernst genommen?
Ich würde schon sagen, dass ich ernst genommen wurde. Also das habe ich wirklich von Anfang an eigentlich so erlebt. Das Einzige, was mich halt, was einfach so, wenn wir jetzt über Hürden sprechen wollen oder darüber, was einfach schwierig war in der Zeit, ist tatsächlich der eine Punkt, dass halt immer die Frage war, kommt es dort an, wo es ankommen muss? Ja. Also kommt es wirklich nach ganz oben und wird dann eben auch gelesen und in Erwägung gezogen? Und was mich halt auch immer wieder geärgert hat, was mir vorher als Privatperson einfach nicht so bewusst war, war die Berichterstattung. So, also diese Polemik, diese teilweise sehr reißerischen Berichte, Verdrehung von Tatsachen, wie eben jetzt auch bei diesem Thema mit den Spaziergängen, ja, wo jetzt auch wieder einfach von zivilem Widerstand gesprochen wird, obwohl es den einfach nicht so gab. Und auch im Vorfeld, denke ich, diese ganze, wir haben es ja in der letzten Folge auch besprochen, dieses Wort Wolfstourismus, ja,
genau.
Das hat meiner Meinung nach da oben niemals so stattgefunden. Das ist sowas von lächerlich. Jeder, der hierher kommt, wird das bestätigen. Da rennen keine Menschen durch den Wald und versuchen mit Kameras den Wolf zu fotografieren oder sonst was. Das ist sowas von an den Haaren herbeigezogen.
Eine Person gab es ja, die wurde ja auch dokumentiert. Aber ich muss halt auch sagen, das Thema Presse, wir haben halt, also ich habe ja selber viel Kontakt mit den Presseleuten gehabt und ich habe da wirklich auch sehr viel unseriöse Leute erlebt, die dir das Wort im Mund rumdrehen, ne? Der eine mit einem, der dann sagt, ja, wir haben so eine riesen Reichweite und wir haben so ein großes Online-Magazin und wenn ich mit ihnen da mitlaufen darf oder mit ihren Leuten, dann legen wir das so aus, dass sie dann definitiv auch noch ein paar Mitglieder dazu bekommen. Und da lehne ich das auch ab. Ja. Also das, wo sind wir? Wir sind ja jetzt hier auf dem Viehmarkt.
Nein,
hier.
Wollte ich gerade sagen. Da haben die gedacht, das ist verhandelbar. Die wollten euch begleiten auf euren Touren und haben nicht Wunder gehofft, was sie da erwartet. Womöglich auch spektakuläre Wolfsbilder und haben euch angesprochen. Also ihr nehmt uns mit, dann kriegt ihr Reichweite. Ist das wirklich so gelaufen?
100%, ja. Ich bin aus allen Wolken gefallen und es war sowas von unseriös. Und ich hatte eine Reporterin von einer Regionalzeitung auch am Telefon, die fand ich genauso unverschämt, ne? Und wenn man dann so die Presseberichte so durchguckt, ne, dann wird immer wieder von Raubtier gesprochen und ach, keine Ahnung, also so unschöne Berichte, so völlig, ja, also weiß von Anfang an nicht neutral, ne?
Also das ist alles auch so ein bisschen, finde ich, immer, man liest zwischen den Zeilen auch so eine gewisse Unkenntnis der Sachlage, ne, dass die sich auch gar nicht groß damit beschäftigt haben mit dem Thema und einfach mal geguckt haben, worum geht es hier, was sind die Hintergründe, ne. Ich finde, man hat da auch die Verantwortung, wenn man das als Journalist übernimmt, so ein Thema, dass man sich da auch mal einliest, so ein bisschen. Und ich habe das auch in diesen Schlagzeilen auch so gesehen, auch in den Texten, ja, so ein bisschen holzschnittartig gewesen. Das war so erwartbar alles, was sonst so über Wölfe geschrieben wird, das stand da auch alles drin. Und diese Situation wurde in keinster Weise, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, in gar keinem Artikel irgendwie wirklich auch realistisch irgendwie gezeichnet.
Ich fand es unheimlich traurig tatsächlich auch, wie viele Journalisten, auch eigentlich Journalisten, die in leitender Position überhaupt nicht daran interessiert waren, das Ganze sachlich anzugehen. Also selbst wenn man angeboten hat, hey, ihr könnt alles haben, was wir bisher ausgearbeitet haben. Ich habe am Anfang, ich erinnere mich, habe ich teilweise auch sachliche Leitfragen zusammengefasst für eine gute Berichterstattung und habe die weitergegeben an verschiedene Zeitungen und habe dann auch die ganzen Schreiben, die ich schon geschrieben hatte, mit angehängt. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ganz viele Reporter und auch wirklich seriöse Zeitungen nur an einer emotionalen Berichterstattung interessiert sind. Also dass die diese Sachlichkeit tatsächlich gar nicht wollen. Und das fand ich so ernüchternd, weil ich einfach damit in dieser Form nicht gerechnet habe.
Der Wolf hat ja bundesweit, ne, Aufsehen erregt, fast schon weltweit. Also wir haben das ja jetzt gerade gesehen, dass es eigentlich überall in der Welt geteilt wurde. Habt ihr da auch Nachrichten und Kommentare bekommen, gerade ihr, die ihr vor Ort so involviert wart?
Seitens der Taskforce, wir haben ja ja gute Kontakte nach Österreich, in die Schweiz. Wir haben auch jemanden in Amerika drüben. Da kommt dann schon mal so ein positives Feedback und wow, geil, was ihr da macht. Und ich muss ja auch sagen, das, was jetzt rund um die Hornisgrinde da passiert ist, das ist ja zumindest zu meinem Kenntnisstand im deutschsprachigen Raum einmalig. Es gibt in der Schweiz, das weißt du ja, Sabine, das eine oder andere Gebiet, wo jährlich zum Wölfetöten aufgerufen wird. Und da gibt's ja tolle Organisationen, die sich dagegen stellen und ja, ähnlich, teilweise ein bisschen schärfer wie wir vorgehen, aber nicht in dieser Menge.
Wollte ich gerade sagen, nicht so viele.
Also, das ist ja. Wir konnten ja wirklich, also ich würde jetzt mal behaupten, über 100 Leute mobilisieren.
So viele.
Insgesamt. Ne? Also die über mehrere Wochen verteilt, also nicht alle auf einmal, ne, aber so, dass es wirklich sinnvoll ist, die da wirklich Stellung bezogen haben. Und das hat mich schwer beeindruckt, ja.
Aber richtig Gegenwind gab es nicht, oder?
Gegenwind, naja, also es gibt medial da so eine Dame, die immer mal ein bisschen dagegen schießt und alles in Frage stellt, was man so tut. Aber solche Leute.
Es gibt immer Menschen, die eher Teil des Problems sind als Teil der Lösung, die einfach nur wild um sich schlagen und pauschal gegen alles sind. Ich glaube, damit muss man auch ein Stück weit leben. Das gehört irgendwie einfach dazu. Das ist vielleicht auch einfach die Hilflosigkeit dann in der Situation, weil man sich nicht früh genug richtig positioniert hat oder weil einem vielleicht auch nicht die passenden Lösungen einfallen. Und ich denke, Max, das hast du ja auch ganz gut gemacht, indem du das einfach gekonnt ignoriert hast. Und das ist, glaube ich, auch der einzige.
Manche Menschen sind es da einfach nicht wert, dass man sich darüber aufregt. Ne? Das ist einfach, ja, Leben.
Nee, das bringt ja auch einfach gar nichts, weil das führt zu nichts, das führt nicht weiter. Und wie gesagt, das bringt einem auch keine Lösungen oder wenn man da in eine Diskussion einsteigt.
Ja,
Dieser Wolf hat ja auch ein paar Namen bekommen, ne? Ich weiß nicht, mir fällt jetzt spontan Grindy ein. Was gab's noch für Namen, die da heiß hoch im Kurs standen?
Ich kann es kaum aussprechen.
Horny habe ich noch nicht gesehen.
Wie heißt der? Wie
Horny.
Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Das habe ich nirgends gesehen. Horny? Wo hieß der Horny, wenn ich fragen darf?
In irgendeiner Zeitung, ne, war das doch. Irgendeine Zeitung hat ihn Horny. Hat ihn Horny genannt, aber Grindy ist genauso schlimm. Und
ich finde das überhaupt so. Ich frage mich immer, warum müssen wir so Tieren, also ich meine, gut, im Dschungelbuch bei Walt Disney kann ich es verstehen, dass die Namen haben, ne? Aber warum müssen jetzt Wildtiere Namen bekommen? Kann mir das bitte mal einer von euch erklären?
Also ich finde es auch, ich finde es absolut unpassend. Ich finde wirklich auch, dass das so einem Wildtier komplett die Würde nimmt und dass in dieser Verniedlichung einfach auch genau das mitschwingt, was wir nicht haben wollen. Also das hat so eine verzerrte Sicht auf ein wildes Tier und das fördert Dinge, die wir eigentlich irgendwie überwinden sollten. Also so, ich weiß nicht, es ist eben kein Kuscheltier, kein Schoßhund, auch kein Tier, das ich irgendwie anfassen möchte oder fotografieren oder was auch immer. Und ich finde, man muss dem Ganzen mit Respekt und mit Sachlichkeit begegnen. Und dieses Grindy oder Horny, das also ist einfach, für mich ist überhaupt nicht akzeptabel. Ich finde es wirklich ganz schrecklich.
Eins bleibt auf jeden Fall, dieser Wolf, das habe ich schon vor 4 Wochen gesagt. Wir haben, glaube ich, war das Anfang Februar die erste Folge dazu gemacht. Da habe ich schon gesagt, irgendwie dieser Wolf, der bewegt so viel wie kein anderer Wolf zuvor in diesem Land. Ne? Der hat also jetzt auch rückblickend, jetzt können wir schon zurückblicken, weil jetzt liegt ja eine große Strecke hinter uns und ihr habt richtig was geschafft. Aus eurer Sicht, was hat dieser Wolf geändert, verändert?
Also aus meiner Perspektive heraus hat er den Menschen einen Spiegel vorgehalten. Wir haben es hier mit einem Wolf zu tun, der ja nicht aus Langeweile oder weil es Teil seiner Evolution ist, die Nähe zum Menschen gesucht hat, sondern weil Fehler gemacht worden sind seitens der Menschen. Und ich denke, er hat geschafft, dass jetzt wirklich da ein großes Nachdenken auch wirklich weit hinaus über den Nordschwarzwald stattgefunden hat. Und da wirklich einige auch wachgerüttelt hat. Zudem hat er halt auch ein Wir-Gefühl hervorgerufen. Ne? Also man war, wenn man sich für den Hornes Grindewolf eingesetzt hat, irgendwie Teil einer Bewegung. Und das hat, glaube auch sehr vielen die Tür jetzt geöffnet, zu sagen, ich möchte mich jetzt auch perspektivisch um solche Tierarten kümmern.
Ja, er hat tatsächlich für alle Wölfe in ganz Deutschland irgendwie eine Lanze gebrochen, muss ich ganz, oder? Er hat so einen Fokus ermöglicht.
Richtig.
Und er zeigt, dass daraus was ganz, ganz Großes entstehen kann.
Also er hat erstmal gezeigt, wie kostbar jedes Wolfsleben ist, auch in der Wahrnehmung der Menschen, ne? Wölfe werden einfach leichtfertig abgeknallt. Gibt ja auch Abschussverfügungen, von denen wir nie erfahren. Da werden die einfach getötet. Hier hat man einfach mal gesehen, dass es sich auch lohnt zu kämpfen für das Leben eines Wolfes. Und für mich am eindrucksvollsten ist eben halt, es heißt ja immer seitens der Jägerschaft und der Politik, die Menschen im Land wollen die Wölfe nicht und die haben Angst und so weiter. Hier sehen wir doch, finde ich, sehr, sehr eindrucksvoll, dass die Menschen im Land durchaus die Wölfe wollen, dass sie sogar imstande sind, richtig viel zu bewegen, zu mobilisieren. Denn eins hat ja auch stattgefunden, das habe ich auch schon 100 Mal gesagt, seit Anfang Februar. Die Kommentarspalten unter Wolfsbeiträgen haben sich, und ich glaube, das hängt mit dem Wolf von Honda, von der Hornesgrinde zusammen, total geändert. Wir haben ja noch vor 4 Monaten immer diese Bashing-Kommentare gesehen, die gibt's immer noch. Aber jetzt kommen so immer mehr Leute dazu, die einfach sagen, ey, lass die Wölfe in Ruhe, wir wollen das alles nicht und so. Also die Masse, die Mitte der Gesellschaft bewegt sich und es zeigt sich eben, die Menschen wollen Wölfe, sie wollen ihre einzelnen Wölfe, sie sind bereit, richtig zu kämpfen und viel dafür zu tun, dass die Wölfe am Leben bleiben. Und ich glaube, das war jetzt gerade in dieser Zeit, wo dieses Bundesjagdgesetz auf den Weg gebracht wird, so wichtig. Und deswegen hat dieser Wolf für mich eine unglaubliche Rolle eingenommen, ohne es zu wollen. Das haben wir ja vor 2 Monaten auch noch gar nicht abgesehen, dass das mal so enden wird. Aber der ist wirklich, also wenn ihr mich fragt, es gibt, glaube ich, keinen wichtigeren Wolf in Deutschland.
Aktuell nicht, nein.
Ja. bin ich voll bei dir. Also er hat es wirklich geschafft, dass wir über unser Verhältnis zur Natur und eben auch zu großen Beutegreifern nachdenken und uns irgendwie, dass sich ganz Deutschland oder halb Deutschland oder was auch immer
ganz Deutschland
wirklich ganz klar positioniert.
In Menschen in ganz Deutschland, natürlich nicht ganz Deutschland, es gibt immer noch die einschlägigen Seiten und die einschlägigen Hater. Aber deswegen ist, ich glaube, dass der wirklich einen wichtigen Dienst geleistet hat und auch in Zukunft leisten wird. Es gab ja durchaus aber auch drumherum noch Geschichten, von denen ihr gehört habt und die dort passiert sind, die wir alle gar nicht mitbekommen haben, die es nicht in die Zeitung und ins Internet geschafft haben, nicht, Alex?
Also dieser Wolf hat es tatsächlich auch geschafft, dass ganz viele Verbindungen zwischenmenschlicher Art entstanden sind. Also es, Max, du kannst ja bestätigen, wir hätten uns wahrscheinlich nie kennengelernt. Sabine, dich hätte ich nie kennengelernt. Ich habe hier im Umkreis unheimlich viele Menschen schätzen gelernt, die ich zuvor einfach gar nicht gekannt habe. Und es sind einfach, es gab so wirklich auch ein paar ganz großartige Geschichten, wie zum Beispiel, ich habe neulich einen Mann getroffen, der mir erzählt hat, dass seine Ehe tatsächlich durch diesen Wolf gerettet wurde. Er hat sich mit seiner Frau total auseinandergelebt. Und durch dieses gemeinsame Ziel, sie haben angefangen, hier ab und zu spazieren zu laufen, und das hat sie so zusammengeschweißt, hat sie abends vom Fernseher weggeholt, und sie haben sich jetzt tatsächlich wiedergefunden. Und ein Mann hatte Probleme mit Alkohol und hat dann eben auch angefangen, sich für diese Sache zu engagieren und hat dann einfach auch seinen Alkoholismus besser in den Griff bekommen und ist wieder rausgegangen in die Natur, regelmäßig spazieren gelaufen, und es hat ihm halt auf seinem Weg unheimlich geholfen. Und ich glaube, so gibt's also wirklich ganz, ganz viele Geschichten, dass einfach dieses gemeinsame Ziel und dieses Kämpfen für eine Sache auch bei den Menschen ganz viel bewegt hat.
Also das ist unglaublich.
Schön. Das, vor allem mit dem Ehepaar, da geht mir wirklich das Herz auf. Das ist ja toll.
Total süß.
Es ist unglaublich. Alex, als vor Ort Involvierte, du bist ja maximal involviert, eigentlich Tag und Nacht. Inwieweit fühlst du dich denn verantwortlich für das, was jetzt vor euch liegt? Da sind ja einige Chancen im Raum, aber vielleicht auch ein paar Risiken.
Schwierig. Ich glaube, das ist tatsächlich auch der Punkt, warum diese Anspannung nicht abgefallen ist. Weil ich halt, ich sehe mich irgendwie schon in der Verantwortung, weiß aber nicht, inwieweit ich die Chance habe, bei gewissen Dingen mitzureden oder was zu beeinflussen. Und das macht schon was mit mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, dass man wirklich die Dinge jetzt anders angehen wird. Also gerade auch vom Nationalpark bin ich wirklich mega begeistert, wie die diese Sache jetzt umsetzen wollen, wie sehr die sich um eine sachliche Aufarbeitung bemühen und ja, wie die sich einbringen möchten. Aber ich meine, die Fäden haben halt schon auch immer andere in der Hand. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass der Wolf wirklich, also wenn es hochkommt, glaube ich, ein Drittel seines Reviers im Nationalpark hat. Deshalb sind ja einfach auch andere Behörden zuständig. Ja, da bleibt jetzt einfach so ein bisschen die Frage, wie geht das genau weiter?
Ja, genau. Was ist denn
wird
der Plan?
Man sich, also ich glaube, das ist noch nicht so ganz klar. Was sicher ist, dass man auf jeden Fall versuchen möchte, ihn erneut zu besendern. Und das ist auch so ein Punkt, bei dem ich mir einfach ein bisschen, also der mich einfach beschäftigt, weil ich nicht so richtig weiß, was passiert, wenn die Besenderung wieder nicht klappen sollte. Wir haben ja gemerkt, dass der Wolf wirklich sehr schlau ist, dass er unterscheiden kann zwischen einfachen Spaziergängern und zwischen Menschen oder Spaziergängern mit Hunden und Menschen, die irgendwie was von ihm wollen, die von der FVA kommen und ihn fangen, besendern, was auch immer wollen oder Kameras aufhängen. Ja, ich hoffe natürlich, dass das irgendwie klappt. Ich hoffe, dass man sich Hilfe holt aus Regionen, in denen das wirklich tagtäglich gemacht wird. Das ist so ein bisschen das, was ich mir einfach wünsche. Dass man das vielleicht auch so ein bisschen in eine andere Hand übergibt. Mhm. Und weil der Wolf einfach mit gewissen, also ich habe einfach das Gefühl, dass der zum Beispiel mit dem Team, das schon vor Ort war, mit den Menschen, die Kameras aufhängen und so weiter, einfach schon eine Verknüpfung hat, er kennt diesen Geruch und er wird sich von denen nicht fangen lassen. Da bin ich mir 1000% sicher, dass das nicht klappt. Und deshalb hoffe ich einfach, dass man das vielleicht in andere Hände übergibt und dass dann eben zumindest, also ich schätze, damit wird man noch abwarten, weil in den nächsten Monaten wird das sich scheu zeigen. Das war bisher immer so, dass man halt vor der Ranzzeit, vor der nächsten dann einen Vergrämungsversuch oder mehrere Vergrämungsversuche müssen es ja sein, startet und dass man aber da nicht zu starr an diesem Managementplan festhält, sondern wirklich versucht, das einzelne Tier zu sehen. Und das ist so ein bisschen das, was mich unheimlich beschäftigt. Ob man wieder einfach nur nach irgendwelchen Plänen vorgeht oder ob man es schafft, so ein bisschen differenzierter die Situation und diesen Einzelnen, dieses einzelne Individuum zu betrachten.
Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass er endlich eine Fee findet.
Ja.
Das wäre richtig toll, ja.
Und da ist ja, glaube ich, auch eine nachgewiesen worden in relativer Nähe zum Hannes Grindewolf. Mhm. Aber die ist ja womöglich mit einem anderen Rüden noch verpaart oder verpaart, ne?
Genau.
Wird ja abzuwarten sein, ob das da zu einer Reproduktion kommt dieses Jahr. Aber da ist eine Fee auf jeden Fall angekommen im Nordschwarzwald. Und das bleibt jetzt, glaube ich, richtig spannend.
Ja, die hat sich mit diesem 852er zusammengetan. Und klar, da ist natürlich die Frage, wenn es Nachwuchs gibt, inwiefern dann einfach auch für unseren Wolf eine Fee ins Spiel kommt oder ob der 852er ist ja schon ein bisschen älter, ob die sich vielleicht auch nochmal umorientiert, wer weiß.
Auf jeden Fall sind die Karten erstmal gemischt wieder, neu gemischt und ja, es ist in alle Richtungen alles offen. Also ich würde mir ja persönlich wünschen, dass auch meine stundenlangen Gespräche teils wirklich bis in die Nacht rein mit den Leuten vom Nationalpark nicht nur leere Worte oder Zeitfresser waren, sondern dass das wirklich auch Früchte trägt. Und an der Stelle möchte ich halt auch sagen, ich bin jemand, und wer mich kennt, weiß das, ich lasse mich auch an meinen Worten messen und ich habe den Leuten vor Ort meine Hilfe zugesichert und auch die Hilfe der Taskforce Artenschutz. Und ich würde mir wünschen, dass sie auf uns zukommen und dass wir gemeinsam gucken, in welche Richtung das Ganze gehen kann, wo wir unterstützen können oder was auch immer. Also da bin ich wirklich sehr offen und flexibel und schauen wir mal, was wird draus.
Wenn ihr jetzt mal zurückblickt, die letzten Wochen, die waren ereignisreich, die waren anstrengend, die haben viel Zeit gekostet. Was hat diese Zeit für euch persönlich an Spuren hinterlassen, Alex?
Naja, es war eine schon sehr anstrengende und herausfordernde Zeit, vor allem emotional, würde ich sagen. Man hat sich halt teilweise schon sehr hilflos gefühlt. Ich würde sagen, mein Biorhythmus ist total im Eimer, das habe ich mehrfach schon erwähnt an entsprechender Stelle. Weil ich einfach auch, weil mich das Thema wirklich von morgens bis abends beschäftigt hat. Ich bin morgens aufgestanden mit dem Gedanken an den Wolf und ich bin abends ins Bett. Und dazwischen habe ich telefoniert und geschrieben und gleichzeitig war es aber auch eine unheimlich schöne Zeit, eben durch die Kontakte, die man neu geknüpft hat, durch die Menschen, die man kennengelernt hat. Also da waren schon oder sind ganz besondere Menschen dabei, die einfach auch bleiben und das finde ich, das nehme ich einfach aus der Zeit mit. Und jetzt auch dieses Gefühl, dass man vielleicht wirklich, wenn es auch nur ein kleines Stückchen war, das man bewegt hat, dass sich ein Erfolg jetzt eingestellt hat, das ist natürlich unheimlich positiv. Und das nimmt man mit.
Max, für dich war das auch kein alltäglicher Einsatz, oder? Das war auch zum ersten Mal, dass du sowas erlebt hast.
Ja, es war eine wirklich sehr heftige Zeit. Unzählige E-Mails, unzählige Telefonate, teils bis spät in die Nacht. Wir hatten viele Schreckmomente, viele Kilometer. Wir haben ein Mitglied, die war fast täglich dort in dem Gebiet und hatte eine Stunde Anfahrtszeit, ne, alleine.
Echt?
Und ich hatte mir mal die Mühe jetzt gemacht und habe mir von 6 Mitgliedern des Vereins die Zeiten geben lassen. So, ne, so Pi mal Daumen, wie lange wart ihr täglich da im Einsatz? Und da sprechen wir bei 6 Menschen von insgesamt knapp 2400 Stunden.
Ja.
Hornes Grindewolf. Also im Schnitt, wenn wir da von 37 Tagen mal ausgehen, sind wir da knapp bei 11 Stunden täglich ehrenamtlicher Arbeit.
Mhm. Das ist eine Menge. Chapeau. Aber es hat ja was bewirkt, ne? Das muss man immer jetzt so sagen. Unterm Strich, es hat ja wirklich was bewirkt und es hat ja im Prinzip zu der entscheidenden Wende geführt, dass dieser Wolf jetzt einfach leben darf, ne? Bis auf Weiteres. Gibt's ja übrigens auch noch eine Gerichtsentscheidung, die noch aussteht, ne? Da wurde ja Beschwerde eingelegt. Ist die noch aktuell?
Ja, natürlich. Also wir haben ja auch Beschwerde eingelegt gegen diese FFH-Richtlinie.
Mhm.
Aber da malen die Mühlen halt sehr langsam. Ich denke, da wird noch was kommen, aber es kann sich natürlich noch ziehen. Also
Dann würde ich sagen, an dieser Stelle Chapeau, einen herzlichen Dank und meinen allergrößten Respekt für euch, die ihr da unten wirklich alles gegeben habt, dass es so gekommen ist, wie es heute ist. Und wir jetzt erstmal so ein bisschen zur Ruhe kommen alle und gucken, wie sich jetzt die Dinge da entwickeln. Wie jetzt da weitergemacht wird, das wissen wir halt noch nicht, haben wir gerade gehört. Da steht im Raum, dass der Wolf besendet wird, dass man den nochmal explizit vergrämt, dass man das nochmal, also quasi alles neu anfängt und ihm eine weitere Chance gibt und dann guckt, wie sich die Dinge entwickeln. Ich wünsche, liebe Alex, euch vor Ort, dir und deinen Mitstreiterinnen, wünsche ich eine jetzt erstmal ruhigere Zeit und dann wünsche ich euch, dass ihr weiterhin die Möglichkeit bekommt, mitzureden bei diesen entscheidenden Dingen, die jetzt anstehen, dass ihr euch weiterhin einbringen könnt. Und Max, dir wünsche ich auch, dass du weiterhin deinen wertvollen und sehr sensiblen Input leisten kannst da unten. Das ist ja ein schwieriges Gebiet und ich finde, du hast das da sehr, sehr gut gemeistert, eben halt unterm Radar. Viele haben gar nicht gewusst, dass du unten bist. Einfach die Dinge von unsichtbarer Hand zu lenken. Und ich glaube, das ist etwas, da können sich andere was von abgucken. Ich danke euch. Ich danke allen Menschen in der Region. Ihr gebt Hoffnung, auch mir. Bei mir ist es ja auch so, dass ich natürlich auch relativ verzweifelt bin und überfordert mit all den Dingen, die jetzt gerade auf uns einprallen. Ich glaube, niemandem von uns geht es wirklich gut, wenn wir an unsere Wölfe denken. Aber der Nordschwarzwald ist ein Lichtblick. Deswegen, ich danke euch, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für diese Folge. Und ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir hier gesprochen haben.
Auch an der Stelle nochmal vielen Dank auch an die Teammitglieder und Vereinsmitglieder, die wir jetzt dort unten gewonnen haben. Ihr habt Unglaubliches geleistet. Ich bin mega stolz. So geht Artenschutz und ihr seid wirklich Helden da.
Ja, ich möchte auch einfach nur Danke sagen. Danke für euch, für eure Unterstützung, für die Hilfe, für jedes ermunternde Wort und eure Arbeit im Hintergrund. Ich glaube, es war so ein tolles Zusammenspiel und hat alles so ineinander gegriffen. Und ohne euch wäre es auch niemals möglich gewesen. Also muss man ganz klar sagen.
Dann würde ich sagen, bis bald und vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.
Wir hören uns.
Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.